HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Man muss vorwärts schauen, obwohl man Angst hat. Befürchtet, dass die Bilder wie eine Endlosschleife immer wieder hochkommen. Und der Terror an unserer Haut klebt.
Ich bin hier mit meinen drei Taschen langgegangen. Und das war's. Und plötzlich hob ich ab wie ein Vogel. Ich wurde durch die Luft geschleudert wie ein Fußball. Und irgendwo da drüben bin ich wieder aufgeschlagen. Ich weiß nicht genau wo.
Also dann kommen wieder diese typischen Fragen, die man sich stellt. So, warum ist mir das jetzt passiert? Und die Mitschüler, die auch dabei waren, denen geht's Gott sei Dank gut. Aber die gehen einfach jetzt nur mal zur Schule.
Take a memory of all those who died that day, who suffered that day.
Wir denken heute an alle, die an diesem Tag gestorben sind und an diejenigen, die bis heute leiden.
Terroranschläge wollen der Gesellschaft schaden, aber je besser wir mit den Opfern umgehen, umso besser verarbeiten wir alle diese Anschläge.
Das waren Opfer von Anschlägen, die wir gehört haben. Meist aber kommen nicht sie zu Wort, sondern die Frage, die in den Tagen nach einem Anschlag wie dem in London die Ermittler und die Öffentlichkeit beschäftigt ist. Wer war der Täter oder wer waren die Täter? Die Opfer dagegen verschwinden hinter Zahlen. Wie viele Tote, wie viele Verletzte gab es? Ist diese Bilanz gezogen, verliert sich das Interesse. Überlebende und Hinterbliebene werden in Ruhe gelassen. Aus Respekt? Aus Rücksichtnahme oder aus mangelnder oder abebbender Anteilnahme? Was Menschen erleiden, die bei solchen Anschlägen verletzt wurden, was die Angehörigen der Toten durchmachen, der Schock, das Leid, die Bürokratie, das Weiterleben danach, all das bleibt weitgehend im Verborgenen bis zum nächsten Gedenktag in Brüssel, in Berlin, in London. Sie hören HR2 der Tag, unsere Gedanken sind bei den Opfern. Wie lange? Gedenken wir ihrer also, jetzt, heute Abend, der 4 Toten und der mindestens 50 Verletzten vom Anschlag auf der Westminster Bridge und dem Platz vor dem britischen Parlament. Geben wir einigen ein Gesicht.
Francisco Lopez liegt mit Hand- und Beinverletzungen in seinem Bett wieder zu Hause nach mehreren Tagen im Krankenhaus. Der 26-jährige Portugiese, der seit mehr als 15 Jahren in London lebt, weiß, wie viel Glück er gehabt hat an diesem Mittwoch vergangener Woche, als Khalid Mansour, der Attentäter von London auf der Westminster Bridge, gezielt in eine Menschenmenge fuhr, in der auch Francisco stand. »Ich habe überlebt, mir ist ein zweites Leben geschenkt worden«, sagt der 26-Jährige, aber sein Lächeln ist noch etwas gequält. Nach dem, was da mit mir geschehen ist, kann ich nur sagen, dass ich niemals mit so etwas gerechnet habe. Mein Onkel hat mir gesagt, freu dich, dir ist ein zweites Leben geschenkt worden.
Like my uncle told me, you know, just take it as a new life, you're born again.
Leicht sei es nicht, mit dem Erlebten fertig zu werden, ergänzt der junge Mann, der jünger als 26 aussieht. Schlafen könne er nachts noch nicht wieder, immer wieder erlebe er den Moment, als das Auto auf ihn zukam und er nicht mehr tun konnte, als die Arme hochzureißen, um sich zu schützen. Vier Tote sind nach der Terrorattacke zu beklagen, neben dem Attentäter selber, der von der Polizei erschossen wird. Der Police Officer Keith Palmer, 48, wird von Mansour vor dem Parlament erstochen. Kurt Cochran, 54, Tourist aus dem US-Bundesstaat Utah, ist mit seiner Frau Melissa in London, um den 25. Hochzeitstag zu feiern. Auch er stirbt. Am Tag nach dem Anschlag sollte es zurück in die USA gehen. Kurts Frau Melissa liegt noch im Krankenhaus. Ihr Bruder Clint Payne, der nach London gekommen ist. Es ist eine nahegehende Erfahrung, jetzt bei Melissa sein zu können. Es gibt ihr Stärke. Aisha Freight, 43, wollte ihre beiden Töchter von der Schule abholen, als Mansouds Auto sie erfasste und tötete. Und schließlich erliegt auch der 75-jährige Leslie Rhodes im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nachbarn aus Clapham im Süden Londons sind bei ihm. Rhodes ist alleinstehend. Man kann ihn in diesem Moment doch nicht allein lassen, meint etwa Michael Carney, der 40 Jahre Tür an Tür mit Rhodes gewohnt hat. Mehr als 50 Menschen werden verletzt, sie alle eint, dass sie zum falschen Zeitpunkt über die Westminster Bridge gingen. Die Rumänin Andreea Cristea beispielsweise, die angefahren wird, in die Themse stürzt und schwer verletzt aus dem Wasser geborgen wird. Inzwischen ist ihr Zustand stabil, Hirnblutungen konnten gestoppt werden. Für die Opfer wird gesammelt. Ganz spontan hat etwa Hassan Hock dazu aufgerufen, der in Sichtweite des Unglücksortes arbeitet und den Terrorangriff vom Bürofenster aus verfolgt hat.
As a Muslim, one of my thoughts was, what constructive thing can I do? Can we do?
Als Muslim habe ich sofort überlegt, was ich tun kann, wie ich helfen kann, den Opfern und ihren Familien, die ja häufig weit weg im Ausland sind und die Unterstützung brauchen.
Resources available in the UK and they will need support.
Hassan Hock sammelt Geld. Mehr als 20.000 Pfund sind bereits zusammengekommen. Ihm ist es wichtig zu zeigen, dass die Muslime in London wie überall auf der Welt schockiert sind und die Tat von Khalid Mansour aufs Schärfste verurteilen.
Udo Schmidt darüber, was wir über die Opfer aus London wissen. Sie waren am falschen Ort zur falschen Zeit. Mehr lässt sich im Grunde nicht sagen über das Warum. Denn es wird nie eine befriedigende Antwort darauf geben, warum es ausgerechnet diese Menschen getroffen hat in London, Paris oder Berlin. Und nicht zum Beispiel ihre Mitschüler, wie vorhin eine junge Frau sagte. Und trotzdem bleibt dieses bohrende Warum zurück. Warum zum Beispiel musste mein Kind sterben und warum ausgerechnet meins? An dieser Frage arbeiten sich Familien oft jahrelang ab. Dagmar Hellhammer hat beim Air France-Absturz einen ihrer beiden Söhne verloren, Klaus. Er war 28, Ingenieur, auf dem Rückflug von Rio nach Paris. Was genau auf dieser Strecke passiert ist, ist noch immer unklar. Die Maschine verschwand einfach vom Radar, stürzte über dem Atlantik ab und riss insgesamt 228 Menschen in den Tod. Das war im Juni vor 8 Jahren. Ich habe Dagmar Hellhammer gefragt, Sie haben das damals zufällig morgens beim Fernsehen mitbekommen, dass eine Air France-Maschine vermisst wird. Haben Sie da direkt an Ihren Sohn, an Klaus gedacht?
Ja, das muss ich sagen. Also es war ja Pfingstmontag. Ich sah diese rote Nachrichten-Headline, da stand Airbus Rio Paris vermisst. Und ich wusste genau, da sitzt mein Sohn drin. Ich hatte keine Ahnung, ob er wirklich in dieser Maschine war. Er hatte nicht gesagt, ich fliege jetzt um die und die Uhrzeit mit der Air France in Richtung Paris. Ich habe die Headline gesehen und habe gesagt, da sitzt er drin, das weiß ich.
Man sieht diese Nachricht, aber man kann persönlich nichts tun. Sie haben geahnt, der sitzt da drin, aber Sie konnten nicht eingreifen, nicht helfen. Wie haben Sie diese ersten Stunden erlebt?
Ja, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist Ohnmacht, das ist Fassungslosigkeit. Ich habe aber nicht gedacht, das wird nicht so sein. Ich habe wirklich gedacht, das war's jetzt. Es wurde auch relativ schnell die Hotline nach Berlin durchgeschaltet, dass man mit einem Krisenzentrum telefonieren konnte. Da habe ich angerufen und ich weiß noch, dass ich sagte, ich habe gerade die Nachrichten gehört, ich vermute oder ich bin mir eigentlich sicher, dass mein Sohn da drin ist. Ich gebe Ihnen jetzt schon mal meine ganzen Daten, damit Sie mich anrufen können.
Man hört immer wieder nach Anschlägen oder Katastrophen, dass Verwandte stundenlang in der Hotline hängen oder dass diese Schleifen sogar dann ganz abgeschaltet waren wegen Feierabend. So haben das letztes Jahr auch Betroffene nach den Attentaten in Brüssel berichtet. Sie haben eine andere Erfahrung gemacht, aber wie war dann der Moment, als bei Ihnen endlich das Telefon klingelte?
Ja, als es endlich klingelte, das war abends 22.30 Uhr. Das war nur die eine Nachricht, Ihr Sohn ist auf der Passagierliste. Ja, das ist so wirklich der Zusammenbruch, der komplette Zusammenbruch. Da wird einem wirklich klar, das war's jetzt. Der ist weg, der ist immer weg, er wird nie wieder telefonieren. Und man gerät wirklich in eine seelische Ausnahmesituation. Ich glaube nicht nur seelisch, sondern auch körperlich.
Wie haben Sie körperlich reagiert?
Ich kriegte Nierenschmerzen, ich kriegte fürchterliche Nierenschmerzen. Ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt einen Nierenkolik kriege, dann ist was passiert jetzt auch noch. Aber das hat sich dann letztendlich gegeben. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Aber das ist ganz schwer. Das schafft man im Grunde gar nicht. Ist ein guter Freund noch gekommen. Mein Sohn ist gekommen. Und ich habe versucht, die erste Nacht irgendwie zu überstehen.
Wie wichtig ist es denn für Sie zu wissen, woran Ihr Kind gestorben ist? Braucht man das, so eine Schublade, wo man weiß, da kommt das jetzt rein, der war schuld und dann kann ich damit auch besser umgehen?
Ja, das ist ganz wichtig. Also für mich war es wichtig. Es gibt Angehörige, die gesagt haben, nee, das will ich alles gar nicht wissen. Aber für mich war es insofern wichtig, weil ich hatte 1000 Vorstellungen. Was ist ihm passiert? Wie schwer war er verletzt? Was war überhaupt los in diesem Flugzeug? Hatten die genug Luft? Hatten die Luft bis zum Aufschlag der Maschine auf die Wasseroberfläche? Und ich habe das recherchiert. Ich bin Nebenklägerin und habe Obduktionsberichte bekommen, auch von meinem Sohn. Und den habe ich vom Französischen wirklich in jeder Zeile ins Deutsche übersetzt, bis ich wusste oder mir ungefähr vorstellen konnte, welche Verletzung er letztendlich hatte. Aber ich muss jetzt dazu sagen, ich bin mir ganz sicher, nachdem ich alles mehrfach gelesen habe und immer mehr verinnerlicht habe, ich glaube, er ist ganz schnell gestorben. Da bin ich mir ganz sicher.
Man muss dazu sagen, Sie haben den Verein Hiob AF 447 gegründet. Mhm. Dort sind Sie eben Vorstandsmitglied. Ausgeschrieben heißt das, diese Organisation Hinterbliebene der Opfer des Flugzeugabsturzes der Air France 447. Mhm. Und in dieser Rolle sind Sie dann noch Nebenklägerin in Paris beim Prozess gegen Air France. Was bedeutet Ihnen diese Klage und Ihr Engagement? Geht es dabei um so etwas wie Anerkennen, um Gerechtigkeit?
Es geht mir, glaube ich, in erster Linie um Gerechtigkeit. Wir haben uns in der ersten Stunde im Pullman Hotel in Paris getroffen und wir waren uns eigentlich einig, wir müssen einen Verein gründen und müssen gucken und recherchieren und alle unsere Kräfte dafür verwenden, sowas wie Gerechtigkeit herauszufinden. Was war eigentlich wirklich los? Wir wollten genau wissen, minutiös wissen, was passiert, wie es ist passiert und was uns ganz wichtig war, das war das Allerwichtigste, wir wollten das Wrack gefunden haben. Und daran haben wir wirklich Schwerstarbeit geleistet und wir haben es ja gefunden.
Sie wirken sehr offen, Sie verkriechen sich nicht, Sie gehen ganz bewusst an die Öffentlichkeit. Wie schaffen Sie das?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das habe ich mir wirklich auch gut überlegt. Entweder Sie kriegen eine ganz schwere Depression oder Sie müssen ins Leben raus. Obwohl dieser Weg ins Leben rausgehen unglaublich schwer ist. Sie müssen da wirklich hohe Hindernisse überwinden. Ich hatte das unwahrscheinliche Glück, dass ich jemanden von der Kripo hatte. Die haben mir jemanden geschickt, der die Angehörigen der Tsunami-Katastrophe betreut hat. Also schwer traumatisierte Angehörige. Und das war wirklich mein großes Glück. Und ich bin insgesamt auch, ich hatte Glück, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, ich habe einfach Glück gehabt, dass man mir so viel Hilfe angeboten hat. Ob das die Krankenkasse war, der Ehemann der verunglückten Frau von dem Brüsseler Anschlag, der spricht, von menschlichen Gesten. Und die habe ich auch wirklich erfahren. Ich kann nicht sagen, dass ich allein gelassen worden bin, gar nicht. Ich habe wirklich alle Hilfe bekommen, die ich brauchte.
Familie, Freunde, das ist ja oft ein ganz zentrales Stichwort, wenn es darum geht, wieder Tritt zu fassen. Manchmal aber auch die öffentliche Aufmerksamkeit, um das Gefühl zu bekommen, wir und unsere Toten, wir werden nicht vergessen. Was würden Sie sagen, ist für Sie persönlich das richtige Maß an Anteilnahme?
Da muss man unterscheiden. Es gibt Menschen, die schwören auf die Hilfe in der Familie, die sie möglicherweise auch da bekommen. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich kläre das für mich ganz alleine, ich gehe den Weg alleine mit Fachleuten. Ja, und der dritte Weg ist zu sagen, okay, ich gehe an die Öffentlichkeit, wobei man sich aber sehr schützen muss vor diesem Sensationsjournalismus. Also das kann teilweise sehr unangenehm sein. Ich bin aber interviewt worden von einem großen deutschen Magazin und dieses Interview war hervorragend. Da habe ich wirklich Menschlichkeit, Anteilnahme, Empathie zu spüren bekommen. Das war also ganz großartig. Das war ein super Interview, was ich machen konnte mit demjenigen.
Es gibt ja aktuell immer wieder Anschläge, Paris, Berlin, London. Gerade erst war der Jahrestag von Brüssel und eben des Germanwings-Unglücks, wieder ein Flugzeugabsturz. Jetzt hat der Vater des mutmaßlichen Germanwings-Todespiloten ja ausgerechnet am zweiten Jahrestag des Unglücks eine Pressekonferenz gegeben, in der er versucht hat, seinen Sohn zu entlasten. Das haben viele, vor allen Dingen Hinterbliebene, als völlig pietät und geschmacklos empfunden. Was macht das mit Ihnen?
Also ich denke, er hat ein Recht zu sagen, ich als Vater trauere auch um meinen Sohn, der dieses entsetzliche Unglück verursacht hat. Und ich wage Zweifel zu hegen, ob es sich tatsächlich so zugetragen hat. Das ist sein Recht, das darf er. Aber dazu braucht man Zeit. Der Abschuss meines Sohnes jährt sich jetzt 8 Jahre. Ich habe eine andere Sicht der Dinge bekommen. Ich kann da wirklich ruhig und ganz gelassen hinschauen und mir überlegen, wie ist die Position des einen, wie ist die Position des anderen. Das kann man aber nicht sofort.
Dagmar Hellhammer, Ihr Sohn war in der abgestürzten Air France-Maschine über dem Atlantik auf dem Weg von Rio nach Paris. Und nun hören wir von den Erfahrungen einer weiteren Mutter, Andrea Esper. Sie war vor 15 Jahren mit ihrem Mann und mit ihrem damals 3-jährigen Sohn auf der tunesischen Insel Djerba, als dort ein Selbstmordattentäter mit einem kleinen Laster in die Eingangsmauer einer Synagoge raste. Der Laster war mit 5000 Litern Flüssiggas beladen und seine Explosion löste ein Flammeninferno aus. 19 Touristen starben damals. Der Sohn von Andrea Esper wiederum zog sich extreme Verbrennungen zu, während sie selbst körperlich nicht zu Schaden kam.
Ich war schon in den hinteren Teil der Synagoge gegangen, darum ist mir wenig passiert. Aber mein 3-jähriger Sohn, der wollte unbedingt auch eine Kippa aufsetzen wie mein Mann. Und die beiden sind nochmal zurück zum Eingang gelaufen, als der Attentäter die Explosion ausgelöst hat. Adrian ist direkt in den Flammenball hineingelaufen. Mein Mann zog ihn noch zur Seite und wir schlugen die Flammen aus. Zum Glück hatte Adrian Kleidung aus Baumwolle an, nicht aus Synthetik. Das kann ich Eltern nur empfehlen. Synthetikfasern schmelzen und schädigen die Haut damit mehr als Baumwolle. Adrians Haut war zu 50% verbrannt, aber er lebt. Menschen direkt neben ihm sind gestorben. Es ging nur um Zentimeter, wie viel Hitze und Feuer man abbekommen hat. Im ersten Jahr danach waren wir als Familie nur damit beschäftigt, im Alltag irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, Adrians Wunden zu versorgen, den Heilungsprozess voranzubringen. Für seelische Verarbeitung war keine Zeit. Es hat Jahre gebraucht, um sich zu schütteln, wie mein Sohn es mal formuliert hat. Das eigentliche Entsetzen, ich kann da nur für mich selbst sprechen, das verblasst. Es wurde abgelöst von der tiefen Sorge, wie Adrian alles verarbeitet, wie es ihm in der Pubertät gehen wird, wenn man die Narben immer noch sieht. Man sieht als Eltern die körperliche Entwicklung seines Kindes, aber man kann ja nicht in seinen Kopf blicken. Er hatte anfangs 14 Therapietermine in der Woche. Was dieser kleine Kerl alles mitmachen musste.
Andrea Esper, die ihre Erinnerungen an den Anschlag in Djerba einer Kollegin von der Süddeutschen Zeitung übermittelt hat. Wir hören nachher noch 2 weitere Auszüge daraus. Hier ist HR2 der Tag. Unsere Gedanken sind bei den Opfern. Wie lange? Und schon als wir über diesen Titel und diese Sendung nachgedacht haben, ist uns der darin enthaltene Begriff, der Begriff Opfer, aufgestoßen. Der ging uns so gar nicht flüssig über die Lippen, weil da etwas Verächtliches mitklingt. Opfer, das sind doch die, die schwach sind. Und wenn sie schwach sind, dann sind sie am Ende doch irgendwie auch selbst schuld und verantwortlich für ihr Schicksal, oder? So zu denken ist zynisch, aber können wir uns wirklich alle ganz frei machen von dieser vermeintlichen Logik? Gedanken zum Opferbegriff von Thorsten Schweinhardt und er beginnt mit einem sehr prominenten Opfer, mit Hans-Martin Schleyer, entführt und ermordet von der RAF im Deutschen Herbst.
Im Oktober 1977 wurde Hans-Martin Schleyer ein Opfer der RAF-Terroristen, die ihn entführt und ermordet hatten, nachdem die Bundesregierung nicht auf ihre Forderungen eingegangen war. Bundespräsident Walter Scheel bat in seiner Trauerrede dafür um Vergebung. Wenn man die Forderungen der Terroristen erfüllt hätte, wäre ein Flächenbrand ausgebrochen. Diesen Brand zu verhindern, habe Opfer gekostet. Deshalb stünden wir alle in der Schuld von Hans-Martin Schleyer. Schleyers Witwe erhob wenige Jahre später den Vorwurf, ihr Mann sei vom Staat geopfert worden. Wie könne man einen unschuldigen Menschen opfern, nur um Stärke zu zeigen? Kein Opfer gleicht dem anderen. Und doch gibt es nur das eine Wort, das sie alle bezeichnet. Ein Opfer, das war ursprünglich etwas, das einem wertvoll war und das man freiwillig hingegeben hat. Den Priestern oder Göttern als Speise, Trank oder gar Menschenopfer. Vom unbedeutenden Bauernopfer bis zum heroischen Selbstopfer mit anschließendem verklärendem Opferkult, die Nuancen des Opferbegriffs sind weit gefächert. Bezeichnen wir jemanden als Opfer, drücken wir damit oft Empathie oder Mitgefühl aus. Opfer kann aber auch ein Schimpfwort sein. Seit den 2000er Jahren hat es sich in die Jugendsprache eingebürgert. Du Opfer. So nennt man jemanden, der uncool ist und langweilig. Kurz jemanden, der Schwäche zeigt. Dass die so beschimpften Jugendlichen oft tatsächlich Opfer von Mobbing oder Gewalt sind, interessiert dabei nicht. Wer als Opfer wahrgenommen wird, verdient kein Mitleid, sondern Verachtung. Was bist du auch so ein Loser? Selbst schuld, wenn du ein Opfer bist. Am besten noch mit A hinten. Der Vorwurf, sich selbst zum Opfer zu machen, ist besonders bitter. Jörg Kachelmanns Geätze, Frauen hätten ein Opfer-Abo, ist mir noch in unappetitlicher Erinnerung. Kann man sich überhaupt bewusst dafür entscheiden, Opfer zu sein? Zum Opfer wird man gemacht. Durch gesellschaftliche Strukturen, durch andere Menschen, meist durch ein Verbrechen. Wie die Verwandlung vom Mensch zum Opfer vor sich geht, untersucht sogar ein eigener Forschungszweig in der Kriminologie, die Viktimologie oder Opferkunde. Wie wird man Opfer? Und was macht das mit der Persönlichkeit? Fest steht, das Opfersein verändert. Vielleicht ist es sogar der tiefste Einschnitt, der für ein Menschenschicksal vorstellbar ist. Egal, welchen Teil seiner physischen oder psychischen Unversehrtheit ein Opfer einbüßt, eines verliert man als Opfer immer: sein Gesicht. Man wird Teilmenge einer grauen, anonymen Opferzahl. Vor diesem Gespenst aus Ziffern stehen wir dann betroffen. Doch hinter der Statistik, dem Bodycount, verschwinden sie schnell, die eigentlichen Opfer.
Und was wir wissen über die Opfer, das ist in vielen Fällen doch ziemlich begrenzt. Die Namen Khaled Massoud oder Anis Amri können wir alle sofort aufsagen, aber kennen wir einen einzigen Namen eines Opfers? Natürlich gibt es ein berechtigtes Interesse für den Täter, um den Schock zu kanalisieren, um das Unverständliche zu portionieren und begreifbar zu machen, um den Ablauf oder das Motiv zu verstehen. Aber dann könnte es doch auch mal gut sein damit. Dann könnten wir doch auch mal vom Täter oder den Tätern lassen. Stattdessen ziehen sie uns magisch an, was seinerzeit ja schon die Familien der RAF-Opfer fassungslos machte. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung die Erfahrung gemacht, dass unsere Kollegen zwar über die Jahrestage des Germanwings-Absturzes und der Anschläge in Brüssel dicke Themenpakete zusammengestellt haben. Sie, wie viele andere Journalisten, haben aber kaum direkt mit den Betroffenen den Kontakt gesucht. Patrick Liesching ist Landesvorsitzender Hessen vom Weißen Ring, dem Verein für Opferhilfe. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieroth.
Herr Liesching, woran liegt das, dass wir diesen Bogen machen? Haben wir Angst vor den Opfern?
Das ist ein vielschichtiges Phänomen. Das lässt sich nicht so ohne weiteres beantworten. Sie haben das selbst ja angedeutet, dass vom Täter, von der Kriminalität an sich immer eine gewisse Faszination ausgeht. Nicht umsonst sind ja Kriminalromane auch populär. Das ist sicher ein Erklärungsansatz dafür, dass der Täter von höherem Interesse ist als das Opfer. Wir machen aber auch die Erfahrung, dass die Opfergeschichte eben langwierig, differenziert und vielschichtig ist und da das Interesse dann jedenfalls mit der Zeit abnimmt. Es besteht so ein wenig die Erwartung oft, dass die Opfer nach einer gewissen Zeit nun jetzt damit abschließen müssen. Und die oft langwierige Traumaverarbeitung ist dann oft auch sehr anstrengend für die Leute zu verfolgen und sich anzuhören. Ich glaube, dass das ein Punkt ist dafür, dass das Interesse oftmals auch schnell erlischt der Öffentlichkeit.
Vielleicht ist es ja manchmal auch ganz gut so, dass wir sie erstmal in Frieden lassen, damit sie überhaupt erstmal zur Ruhe kommen können. Aber dann ist es ja vielleicht auch eine Gratwanderung. Ab wann kommt dann bei Opfern eher das Gefühl auf, sie werden im Stich gelassen?
Auch das hängt vom jeweiligen Opfer ab. Wir haben bei uns im Weißen Ring viele Opfer, die sagen, sie wollen auf keinen Fall in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Sie wollen das für sich verarbeiten. Andere wiederum sagen, sie brauchen das. Wir haben das vorhin ja auch gehört im Beitrag. Die Mutter, die ihr Kind bei einem Flugzeugunfall, Absturz verloren hat, für sie war das eine Art der Verarbeitung, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube, das hängt dann von der Persönlichkeit ab, wie in vielen anderen Dingen auch.
Viele berichten aber auch von dem Gefühl, alleine kämpfen zu müssen oder auch erniedrigend behandelt zu werden. Was müssen Betroffene und auch ihre Angehörigen nach solchen Ereignissen in ihrem Umfeld durchmachen? Was erleiden die da?
Ja, wir hatten vorher in Ihrem Beitrag ja auch den Begriff der Viktimologie und da ist eine Erkenntnis, die sogenannte Sekundärviktimisierung, also das nochmal zum Opfer werden. Und das durchleben viele Opfer, die berichten davon, dass einmal durch den Strafprozess, durch das Ermittlungsverfahren, sie sich degradiert fühlen zu einem Beweismittel und durch das erzählen müssen in oft sehr formalisierter, bürokratischer Atmosphäre, sie sich dann nochmal so fühlen, als würden sie zum Opfer gemacht. Ein weiteres Szenario ist, dass die Opfer sich in ihrem ganz nahen Umfeld, in ihrer Familie und von ihren Freunden nicht ausreichend verstanden fühlen. Das ist ein Phänomen, das wir oft berichtet bekommen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Die Erwartung bei vielen, auch in der Familie, ist, dass wenn die körperlichen Folgen ausgeheilt sind von einem tätlichen Angriff etwa, dass dann das Opfer doch so langsam auch mal wieder in die Spur kommen müsse. Und da fühlt sich das Opfer dann oft zum zweiten Mal zum Opfer gemacht, weil es eben da an Verständnisgrenzen stößt. Da kann dann helfen, dass man transparent macht, wie man sich fühlt, eben offen damit umgeht und in seinem Umfeld sagt, hör mal zu, das hat mich wirklich so sehr beeindruckt, dieses Geschehen, dass ich damit eben noch nicht fertig bin.
Würden Sie denn umgekehrt sagen, die Opfer kriegen nicht, was sie brauchen?
Auch das kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben von staatlicher Seite schon Angebote für Opfer. Dort, wo es da Lücken gibt, haben wir zahlreiche Opferschutzorganisationen in Deutschland. Die größte ist der Weiße Ring. Wir sind regional vor Ort unmittelbar beim Opfer. In Hessen etwa haben wir 28 Außenstellen mit 200 Mitarbeitern. Wir können innerhalb von 24 Stunden mit persönlicher Betreuung und Beratung vor Ort sein. Und wir bieten ein umfängliches Hilfspaket und können eigentlich, wie ich finde, lückenlos helfen, was die finanzielle Seite angeht, aber auch was die Vermittlung von psychologischer oder psychiatrischer Hilfe angeht.
Sprechen wir nochmal ganz allgemein über den Umgang mit den Opfern. Da hieß es, nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz, Deutschland vergesse seine Opfer. Eine Kritik zum Beispiel war, dass es von der politischen Spitze gerade mal 5 weiße Rosen gegeben hätte, niedergelegt an der Gedächtniskirche, während die Franzosen nach den Paris-Anschlägen einen Marsch der Hunderttausenden zusammenbekommen hätten. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Ja, also im Ausgangspunkt glaube ich schon, dass die Politik bei uns auch deutlich gesagt hat, dass das ein schlimmer Anschlag war, dass sie mit den Gedanken bei den Opfern waren. Aber Sie haben schon recht, das ist natürlich eine Reaktion, wie sie schon mittlerweile typisch ist, also schon fast ein wenig abgedroschen, wobei man da natürlich Politiker keinen Vorwurf machen kann. Sie müssen natürlich in dieser Form reagieren. Ich kann aber nachvollziehen, gerade wenn man vergleicht die Reaktion in Frankreich vor etwas mehr, oder vor knapp anderthalb Jahren. Das war schon deutlicher. Das war von einer breiten Masse getragen, diese Trauer. Und wie ich finde, auch europaweit. Man hatte ja, wenn ich mich recht erinnere, das Brandenburger Tor in der Tricolor-Farben gehüllt. Und auch andere Länder haben ganz deutlich und ganz markant ihre Solidarität mit den Opfern bekundet. Und das ist in diesem Ausmaß hinsichtlich der Opfer des Breitscheidplatzes nicht passiert.
Wobei es in Berlin ja die Farben der Berliner Flagge gab. Patrick Liesching ist Landesvorsitzender Hessen vom Weißen Ring, dem Verein für Opferhilfe. Vielen Dank. Und was es bedeutet, ein Kind zu haben, das Opfer ist, das ist vielleicht für eine Mutter noch schlimmer, als selber Anschlagsopfer geworden zu sein. Andrea Esper, von der wir vorhin schon gehört haben, ist nach dem Anschlag von Djerba zwar körperlich unversehrt, aber die seelischen Wunden bleiben. Und vor allem die Sorge um ihren Sohn, der schwere Verletzungen bei dem Anschlag davongetragen hat.
Adrian war zur Zeit des Anschlags ein Kindergartenkind, gut entwickelt für sein Alter. Danach konnte er nicht einmal mehr zugreifen, dermaßen waren seine Hände in Mitleidenschaft gezogen. Aber er hat darauf bestanden, seinen Trinkbecher selber zu halten und dafür eine eigene Technik entwickelt. Einmal hat er auf seinen Arm geblickt. Transplantierte Haut sieht glatt und rosarot aus und mich gefragt, bleibt es so? Ich habe geantwortet, das wird vielleicht noch unebener durch die Narben. Der Psychologe hatte geraten, so ehrlich wie möglich zu sein. Dann hat Adrian gefragt, ob der Mann, der uns das angetan hat, noch da ist. Ich habe Nein gesagt und damit war das für ihn erledigt. Es gab Leute, die gegen Laternenpfosten gelaufen sind, weil sie uns so angestarrt haben, gerade als Adrian noch klein war. Da ist der Anstand leider null. Einmal stand ich mit ihm im Fahrstuhl im Krankenhaus und eine mitfahrende Frau sagte zu mir, tja, man kann halt nicht immer auf sein Kind aufpassen. Als mein Mann ein Dreivierteljahr nach dem Anschlag für uns eine Pizza geholt hat, klopfte ihm ein Fremder auf die Schulter und sagte, Mensch, du brauchst nicht mehr zu arbeiten, so viel Glück möchte ich haben. Mein Mann war zu der Zeit krankgeschrieben. Wir leben in einem kleinen Ort, da wurde man oft darauf angesprochen, aber eigentlich immer sehr nett. Trotzdem bin ich dann oft in Tränen ausgebrochen. Die Vorwürfe, die man sich als Eltern macht, sind endlos. Ich war es, die den Urlaub in Tunesien gebucht hat. Als wir lange Zeit danach wieder in einen Urlaub gefahren sind, habe ich die Entscheidung, wohin wir fahren, so lange es ging, vor mir hergeschoben. Ich wollte keine Entscheidungen mehr für andere fällen.
Andrea Esper. Nach einem Anschlag passiert dann das, was in solchen Fällen eigentlich immer passiert. Zunächst einmal gedenkt die Regierung der Opfer, Politiker sprechen den Hinterbliebenen ihr tiefes Mitgefühl aus und verurteilen das Attentat aufs Schärfste. In die Trauer und Fassungslosigkeit mischen sich dann aber schnell auch die Rufe nach höheren Sicherheitsvorkehrungen, nach schärferen Gesetzen. Das ist verlockend, aber auch verheerend, weil wir Gefahr laufen, die Grundprinzipien unseres Rechtsstaats auszuhöhlen. Vielleicht geht es aber auch anders. Vielleicht brauchen wir den Mut, uns unsere Verletzlichkeit bewusst zu machen. Auch die Verletzlichkeit, die unsere Rechtsordnung mit sich bringt. Auch das ist Wehrhaftigkeit. Der Franzose Antoine Léris hat das getan. Er hat sich seiner eigenen Machtlosigkeit gestellt. Seine Frau wurde im Musikclub Bataclan ermordet. Aber sein Hass wäre nur ein Geschenk an die Terroristen, sagt der Journalist. Er hat stattdessen mit einem Brief und Buch reagiert, einem Aufruf zum Widerstand. Kerstin Gallmeier stellt es uns gleich vor, schildert uns zunächst einmal aber, was sich da am Abend dieses 13. November vor 2 Jahren über das Leben von Léris, was da hereingebrochen ist.
Am 13. November 2015 hatte der Pariser Antoine Léris seinen 17 Monate alten Sohn allein ins Bett gebracht. Seine Frau Hélène war auf ein Konzert gegangen, ins Bataclan. Plötzlich kamen besorgte Nachfragen von Freunden und Verwandten. Antoine Léris schaltete den Fernseher ein und sah, was passiert war. Nachdem er Hélène nicht erreichte, machte er sich auf die Suche nach ihr. Ich war mit meinem Bruder im Auto und wir haben die ganze Nacht alle Krankenhäuser nach Hélène abgesucht. Und obwohl wir irgendwann angezweifelt haben, dass wir sie finden würden, musste ich weitermachen. Ich musste etwas tun, in Bewegung bleiben. Einen Abend später bringt ein Anruf Gewissheit. Hélène ist von den Terroristen getötet worden. Erst am Montag, den 16. November, sieht Antoine seine tote Frau in der Gerichtsmedizin wieder. Noch am gleichen Tag postet er auf Facebook einen Brief an die Terroristen. Titel: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Er schreibt darin: Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen, auch wenn ihr es darauf angelegt habt. Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Worte, die um die Welt gingen. Natürlich habe ich Hass verspürt, von Anfang an. Der Brief sagt, ich habe dieses Gefühl gehabt, aber ich tue euch nicht den Gefallen, mich davon leiten zu lassen. Das war für mich eine Notwendigkeit. Die Terroristen haben mir meine Frau genommen, die Liebe meines Lebens. Aber es gab eben meinen kleinen Sohn. Und ich habe mir gesagt, wenn ich ihm ein Leben voller Hass und Groll anbiete, dann wird er nicht heiter aufwachsen können. Als Antwort auf seinen Post bekommt Antoine unzählige Nachrichten, Briefe und Hilfsangebote, wird für viele zu einem Helden dieser Tage, zu einem, der den Terroristen die Stirn bietet. Doch für ihn zählt nur eines, er will für seinen Sohn da sein. In seinem Buch erzählt der junge Vater, wie er versucht, alles genau so zu machen, wie Melville es gewohnt war. Kinderkrippe, spazieren gehen, Mittagessen, einkaufen, spielen, baden. Nur, dass sie jetzt eben zu zweit sind. Das hat auch Antoine wichtigen Halt gegeben. Diese Tagesstruktur und dass ich mir vorgenommen hatte, an seiner Seite zu sein und ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe und für ihn da sein werde, hat vielleicht verhindert, dass ich mich selbst gehen lasse. Antoine Léris lebt weiterhin mit seinem Sohn Melville in Paris. Die Stadt habe sich für ihn nicht verändert, sagt er. Es sei gut, dass der Alltag zurückgekehrt sei.
Toutes les villes qui ont été victimes d'attentats, et je pense en Europe, mais pour le coup ailleurs dans le monde aussi.
Alle Städte, die Opfer von Attentaten waren, in Europa, aber auch woanders in der Welt, haben sich sehr schnell wieder aufgerichtet. Und ich freue mich auch darüber, dass ich sagen kann, ich bin nicht der Einzige, der ihnen nicht seinen Hass, sein Misstrauen zum Geschenk macht, der keine Lust hat, sich in einem Bunker zu verschanzen.
Je suis pas le seul à ne pas leur donner ma haine, ma méfiance et à ne pas avoir envie de m'enfermer dans un bunker.
Sie hören HR2 der Tag. Unsere Gedanken sind bei den Opfern wie lange. So haben wir unsere Sendung überschrieben. Und da berichten Verletzte oder Hinterbliebene ja auch davon, dass das Interesse an ihrem Leid und Schicksal schnell verblasst und dass sie mit diversen Widrigkeiten zu kämpfen haben. Für ihr Recht müssen sie oft selbst kämpfen, wie auch die Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes über den französischen Alpen vor 2 Jahren. Alle 150 Insassen kamen dabei ums Leben und deren Familien versuchen bis heute ein höheres Schmerz Schmerzensgeld zu bekommen. Dabei vertritt sie der Berliner Rechtsanwalt Elmar Gimula. Er verhandelt für 39 der insgesamt 72 deutschen Opferfamilien. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Gimula, 10.000 Euro hat die Lufthansa als Mutter von Germanwings pro Person gezahlt. Reicht das nicht?
Das reicht deswegen nicht, weil ja die Frage, wie überwinde ich diese Katastrophe, wie komme ich darüber hinweg, beziehungsweise wie kehre ich wieder ins Leben zurück, durchaus auch mit Kosten verbunden sind, die nicht im formalen Sinne als Schaden bezeichnet werden können. Wenn ein Vater mir zum Beispiel sagt, er mache das wie letztes Weihnachten nicht mehr mit, wo die beiden Eltern alleine unterm Weihnachtsbaum gesessen haben, das Kinderzimmer, das leere. Er sagte, wir sind verrückt geworden, wir mussten raus und ich habe jetzt schon gebucht für nächstes Weihnachten, wir halten das nicht aus. Das sind Dinge, die haben mit Geldgier überhaupt nichts zu tun und die helfen den Leuten wieder ins Leben zurückzukehren, einfach weiterzuleben und das ist einfach nötig.
Nun kennt man das von den USA, dass dort ganz andere Summen fließen. Tatsächlich haben sie ja auch in Amerika Klage eingereicht, Kritiker sagen, damit sie so viel wie möglich rausholen. Ist dem so?
Darum geht es überhaupt nicht. Es geht uns darum, dass die Hinterbliebenen die finanziellen Mittel haben, um auch diese Katastrophe wirklich persönlich zu überwinden, wenn das denn jemals geht. Wir haben in Amerika geklagt deswegen, weil die Flugschule in Amerika ist. Das ist ja nicht unsere Erfindung gewesen. Die ist nun mal da, die Flugschule der Lufthansa, wo der Co-Pilot ausgebildet worden ist und wo wahrscheinlich die ersten Erkenntnisse über seinen psychischen Zustand hätten auffallen müssen, was aber keine weiteren Folgen gehabt hat. Wir werden höchstwahrscheinlich auch gegen Lufthansa klagen, hier in Deutschland natürlich. Wir wollen die Wahrheit herausfinden und zwar natürlich im Interesse der Hinterbliebenen selber. Sie müssen die Wahrheit kennen, sie müssen wissen, wer welche Fehler gemacht hat, müssen wissen, wie man das hätte verhindern können. Und das ist übrigens in unser aller Interesse, denn wenn Fehler gemacht worden sind, die ja, was ja offensichtlich ist, denn sonst wäre ja ein psychisch Kranker nicht im Cockpit gewesen, dann wollen wir alle, dass diese Fehlerquellen beseitigt werden und dafür bedarf es einer gerichtlichen Aufarbeitung.
Es geht jetzt in dem Streit aber auch um die Höhe von Geldbeträgen. Aber kann man das Leid der Familien denn tatsächlich mit Geld aufwiegen?
Nein, man kann das überhaupt nicht mit Geld aufwiegen und darum geht es nicht. Dieser Gedanke und diese Formulierung wird gerne von denjenigen ins Spiel gebracht, die das Geld zahlen sollen. Aufwiegen kann man gar nichts. Ein Menschenleben ist unersetzlich und jeder Betrag ist genauso falsch wie richtig. Sondern worum es wirklich nur geht, erstens, dass die Schäden komplett beglichen werden müssen natürlich. Das ist im finanziellen Bereich, da wo es finanzielle Einbußen gab, durchaus mittlerweile geschehen. Aber es geht eben auch darum, den Leuten die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die nötig sind, um diese Katastrophe zu bewältigen. Das sind keine Millionen. Und das ist auch gar nicht das Thema, von dem wir reden. Wir haben von Germanwings zum Schluss 30.000 Euro statt 10.000 Euro verlangt. Aber auch das ist abgelehnt worden.
Viele Opfer berichten ja, dass es ein zäher Weg ist durch die Instanzen. Auch ihre Mandanten warten ja nun schon 2 Jahre. Wie viel Bürokratie müssen die Familien verkraften?
Das ist eine Menge, wenn man sich überlegt, dass jede Bürokratie für die Leute mit einer unglaublichen Belastung verbunden ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Heiratsurkunden, alle diese Dinge, die notwendig sind, um einen Anspruch zu belegen, herauszusuchen, dann sind es ja nicht die Personen in der Regel, die diese Urkunden gesammelt haben, sondern es sind dann die näheren Verwandten, die jetzt in den Akten, in den Unterlagen des Verstorbenen herumsuchen müssen. Und natürlich geht das auch durch das ganze Leben des Betroffenen. Es ist ja nicht so, dass der übliche Mensch seine Urkunden fein säuberlich irgendwo hat, da brauche ich nur hinzugreifen, sondern ich durchwühle ja Aktenordner oder sonstige Schubladen, wo ich die Dinge vermute. Und da begegnet mir der Verstorbene natürlich auf Schritt und Tritt. Insofern ist es eine riesige Belastung für die Menschen gewesen.
Professor Ernst Gimula, Rechtsanwalt aus Berlin. Er vertritt insgesamt 39 Familien, die beim Germanwings-Absturz Angehörige verloren haben. Vielen Dank. Es gibt Menschen, die ein Attentat, einen Terroranschlag miterleben mussten und die im Nachhinein von sich selber sagen, es ist erstaunlich, wie ruhig sie in diesen Stunden waren, dass sie einfach funktioniert haben. Keine Gedanken, keine Gefühle, nur funktionieren. Funktionieren auch deshalb, weil das eigene Kind schwer verwundet worden ist. Aber irgendwann kam auch bei Andrea Esper, die wir vorhin schon gehört haben, das Nachdenken, kamen die Fragen.
Ich laste den Anschlag nicht den Tunesiern an. Der Attentäter hätte auch ein Libyer oder Algerier sein können. Aber ich kann mich nicht davon freisprechen, das Attentat mit dem Islam zu verbinden. Ich bin dem Einzelnen gegenüber immer noch offen, aber wenn jemand sehr deutlich durch Kleidung eine strenge Auslegung der Religion zeigt, etwa durch eine völlige Verschleierung bei Frauen, meide ich ihn lieber. Ich hatte nie Rachegefühle dem Attentäter gegenüber. Es überwiegt das Unverständnis, wie man das einem Kind antun kann. Was kann denn ein 3,5-jähriger Mensch verbrochen haben, dass er es verdient hätte, dass ihm so etwas angetan wird? Rückblickend haben wir als Familie in den 14 Jahren seit dem Anschlag Dinge geschafft, von denen ich nicht gedacht hätte, dass wir die Kraft dazu haben. Ich habe meinem Sohn kurz nach dem Anschlag 3 Monate lang jeden Morgen und Abend den Kopfverband gewechselt. Das möchte ich nie wieder erleben. Aber man mobilisiert unheimliche Kräfte. Mein Mann hat nach dem Anschlag einen Opferschutzverband gegründet. Damals gab es viele Hilfen noch gar nicht für Deutsche, die im Ausland Opfer eines Attentats geworden sind. Adrian ist jetzt 18 Jahre alt. Ich glaube, durch das Schlimmste haben wir ihn und uns schon gebracht. Er ist ein starker, selbstbewusster Mensch. Er spielt mit dem Gedanken, Medizin zu studieren. Vielleicht, weil er so viele Ärzte erlebt hat. Davon abgesehen hat er beschlossen, dass der Anschlag in seinem Leben keine Rolle mehr spielt.
Die Erinnerungen von Andrea Esper, deren Sohn Adrian beim Anschlag auf die Synagoge von Djerba schwer verwundet worden ist. Terror gehört in Israel im Leben fast schon dazu. Eine ganze Generation ist aufgewachsen mit der Erfahrung, dass es irgendwo im Land einen Anschlag gibt. Selbstmordattentate, wie zuletzt im Januar der Anschlag, bei dem ein Lkw-Fahrer in eine Menschenmenge raste und dabei 4 Soldaten tötete. Dann sperrt die Polizei Straßenzüge, der Verkehr kommt zum Erliegen. Die Menschen sind voller Sorge und Anspannung, aber spätestens am nächsten Morgen kommt das Leben wieder zurück in die Straßen. Nicht, weil die Israelis unempfindlich wären, sondern weil sie gelernt haben, dem Terror zu trotzen und weiterzumachen, weiterzuleben. Können wir also von Israels und Israelis lernen? Thorsten Teichmann berichtet am Beispiel dieses Vaters.
Doron Trägermann hat seinen Sohn Daniel verloren. Während des Gazakrieges 2014. Eine Mörsergranate aus Gaza schlug im Kibbutz Nahal Oz ein. Daniel wurde von Splittern getroffen, verletzt und starb. Der Schmerz hat die Familie aus dem Kibbutz vertrieben. Gila, meine Frau, konnte nicht mehr richtig schlafen. Wir wussten, dass wir hier nicht weiterleben können. Auch die Nähe zum Gazastreifen würde uns in Zukunft nicht gut tun, denn wir wissen, dass es wieder eskalieren wird. Verlust, Trauma, posttraumatische Störungen. In Nahost gibt es keine Familie, die davon verschont geblieben ist. In Israel gibt es deshalb seit Ende der 90er Jahre zum Beispiel Natal, eine medizinische und therapeutische Hilfsorganisation. Das Zentrum in Tel Aviv richte sich an alle Israelis, die Opfer des israelisch-arabischen Konflikts geworden sind, heißt es in einer Broschüre. Dabei setzt die Organisation nicht nur auf eine Behandlung, sondern auf ein ganzes Paket von Angeboten. Es gibt eine Hotline, ein Begegnungszentrum für Gruppentherapien und eine Klinik. Zudem werden Angehörige geschult. Der zweite Bereich in Israel ist die Wissenschaft. So haben Forscher an der Universität Haifa im Herbst 2014 erstmals bei Tieren nachgewiesen, dass die Behandlung mit medizinischem Cannabis posttraumatische Belastungsstörungen verhindern kann. Der Psychiater Michael Segal präsentierte im Mai 2015 Ergebnisse aus der Behandlung von 300 Patienten. Veteranen des Yom Kippur-Kriegs, des Gaza-Kriegs und Opfer des Einsturzes einer Hochzeitshalle in Jerusalem. Waren vor der Behandlung 29% in der Lage zu arbeiten und zu studieren, waren es danach 67%, zitiert die Tageszeitung Haaretz aus dem Vortrag. Und mittlerweile ist Israel Vorreiter bei der Erforschung des Einsatzes von medizinischem Marihuana. Wissenschaft und Therapie beschäftigen sich mit den langfristigen Folgen. Der Künstler Joav Horisch hat sich dagegen den Orten von Terroranschlägen in Israel gewidmet und etwas Erstaunliches entdeckt. Er hat sie fotografiert, doch die Spuren der Gewalt waren immer schon beseitigt, sagt Horisch, der derzeit wieder in Boston lebt. Egal ob 2 Tage, 2 Wochen oder 2 Monate, das machte keinen Unterschied. Die Orte waren gesäubert, repariert, neu gestrichen und Glas war ersetzt. Es gibt keine Denkmäler der Regierung an diesen Plätzen, nur mitunter Stelen, die von Angehörigen errichtet worden sind. Das ist irritierend. Die Regierung entscheidet, die Zeichen der Traumata zu beseitigen, damit die Menschen weiterziehen, ihr Leben leben? Ist das die Art, wie wir mit Tragödien umgehen? Die Erinnerung werde aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen, kritisiert Horesch. Einige seiner Aufnahmen, Gespräche und der Versuch der Rekonstruktion sind gerade in einem Buch erschienen. Es heißt Aftermath. In den aktuellen Nachrichten endet die Berichterstattung über einen Anschlag dagegen häufig noch am selben Abend. Terror ist Terror ist Terror, lautet die Formel, mit der israelische Politiker versuchen, die Frage nach den Hintergründen der Gewalt in Nahost zu beantworten. Dazu gehört auch die Aufforderung an die Bevölkerung, Standhaftigkeit zu zeigen. Familie Trägermann aus Nahal Ost hat sich dem widersetzt. Doron Trägermann sagte 2014, Kinder sollten nicht in der Nähe des Gazastreifens leben müssen, denn da seien ihre Tage gezählt.
Thorsten Teichmann. Vorhin hat ja Antoine Léris gesagt, meinen Hass bekommt ihr nicht. Wie kann das also sein, dass ein Mensch wie er, der die Liebe seines Lebens verloren hat, daran nicht zugrunde geht? Dass er diesen Verlust im Gegenteil als Kampfansage begreift, jetzt erst recht sein Leben unbeirrt weiterzuleben. Es gibt viele dieser Beispiele, wie das von Wolfgang Schäuble, auf den 1990 ein verwirrter Täter schoss, der seitdem im Rollstuhl sitzt, querschnittsgelähmt, der aber trotzdem politisch weiter hochaktiv ist. Oder Beispiele von Menschen, die sogar extra nochmal an den Ort des Schreckens reisen, um sich ihrem Trauma zu stellen. Die nach einer kurzen Übergangszeit wieder arbeiten gehen und Tritt im Leben fassen. Die Wissenschaft hat dafür einen Begriff gefunden, Resilienz. Inzwischen auch ein ziemlicher Modeausdruck. Ursprünglich kommt er aus der Materialwissenschaft und bedeutet dort, ein Material ist resilient, wenn es nach extremer Spannung wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt, wie das zum Beispiel bei Gummi der Fall ist. Mit dieser Widerstandskraft und Beweglichkeit, allerdings bezogen auf unsere Seele, beschäftigt sich in Mainz das Deutsche Resilienzzentrum, das erste europäische seiner Art. Wissenschaftliche Leiterin dort ist Donja Gilan. Ich habe sie gefragt, nach einem Terroranschlag gibt es Menschen, die nicht an ihrem Schicksal verzweifeln, die nicht völlig aus der Bahn geworfen werden. Das klingt ziemlich übermenschlich.
Der Mensch ist widerstandsfähiger als allgemeinhin angenommen. Und die Resilienzforschung macht Hoffnung in diesem Zusammenhang, dass Menschen in Wirklichkeit stärker psychisch belastbar sind und ihre Widerstandsfähigkeit auch in vielen Krisensituationen wieder zurückgewinnen können. Eine interessante Studie in diesem Zusammenhang ist die des New Yorker Psychologen George Bonanno. Der konnte in seiner 9-11-Studie zeigen, dass sich 35% derer, die dem Anschlag entkommen waren, als resilient erwiesen, also ein sehr hoher Wert in Anbetracht der Schwere dieses Traumas. Und auch in anderen Erhebungen zu in Anführungsstrichen normalen Lebenskrisen wie Krebserkrankungen, Tod eines Angehörigen oder auch bei einem Jobverlust haben diese Studien gezeigt, dass 60% aller Menschen resilient bleiben oder ihre Resilienz wieder zurückgewinnen. Resilienz ist daher nicht die Ausnahme, sondern scheint in vielen Studien auch darzustellen, dass es die Regel ist und deutet darauf hin, dass der Mensch im Ernstfall jene Kräfte entwickelt, die er zur Krisenbewältigung braucht.
Aber es trifft eben nicht auf alle zu. Was machen denn die, die resilient sind, anders als diejenigen, die mit einem Schicksalsschlag, sagen wir mal, hadern oder sogar daran zerbrechen?
Also man kann sicherlich sagen, dass problemgerichtete und kontrollierte Trauma- und Stressbewältigung eine abschwächende Wirkung auf nachhaltige Effekte eines Traumas erbringen können.
Und was heißt das?
Beispielsweise, dass man bestimmte Resilienzfaktoren, die gut beforscht sind, wie realistischer Optimismus, Problemlöseorientierung, kognitive Flexibilität oder eben auch die eigenen Emotionen gut regulieren zu können, in solchen Krisensituationen einsetzen kann. Es gibt aber da kein Patentrezept, um erfolgreich mit einem Trauma oder mit einer Krise umgehen zu können. Das ist sehr individuell unterschiedlich und hängt auch von der Situation ab. Das heißt, man kann gar nicht sagen, welche Resilienzfaktoren in welcher Krisensituation wirken. Das ist individuell sehr unterschiedlich.
Also man kann das im Vorfeld nicht sagen, dass es da bestimmte Indikatoren dafür gibt, wer resilient sein könnte in der Krise. Aber diese Menschen, die resilient sind, die sind dann quasi seelisch elastisch. War das dann bei denen schon immer so? Ist das einfach Typsache?
In der Forschung gibt es verschiedene Resilienzkonzepte. Resilienz als statische Persönlichkeitsvariable oder als Ergebnis eines Adaptionsprozesses.
Und wenn Sie das für uns übersetzen würden, was würde das bedeuten?
Ja, also eine Persönlichkeitsvariable wäre beispielsweise, wenn man sagt, dass besonders Personen, die eine große Offenheit mitbringen, dann in bestimmten Situationen dann vielleicht auch besser mit einer Krisensituation umgehen können. Aber die aktuelle Forschung Forschung geht eher davon aus, dass Resilienz ein dynamischer Anpassungsprozess ist, der auch veränderbar ist, der abhängig ist von der Lebenssituation, von der Biografie des Menschen, wie er bisher mit Krisen umgegangen ist und auch veränderbar ist. Also Resilienz ist trainierbar, ist ein Bündel an Strategien, das tagtäglich trainiert werden kann.
Trainierbar, sagen Sie. Inwiefern ist denn dann Resilienz erlernbar?
Also Motivation ist sicherlich in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiger Faktor, dass man tagtäglich eben an bestimmten Resilienzfaktoren, die für eine spezifische Situation wichtig sind, arbeitet. Dazu gehört beispielsweise die Selbstwirksamkeitserwartung, dass man versucht, sich seinen Stärken bewusst zu sein, auch vielleicht in andere Personen zu fragen, welche Stärken einem zugeschrieben werden, dann sich in Situationen auch selbst regulieren zu können, also trotz Ärger auch wieder die Kompetenz zu haben, positive Emotionen verspüren zu können. All diese Faktoren kann man lernen. Es ist ein lebenslanger Prozess, gehört zur Persönlichkeitsentwicklung dazu und man erzielt eben auch Vor- und Rückschritte.
Es gibt dieses Zitat von Paul Claudel, der sagt, nichts kann einen Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt. Heißt das umgekehrt, wir könnten dann eben Opfer auch bestärken? Unsere Anteilnahme hilft ihnen womöglich bei der Verarbeitung?
Ja, in jedem Fall soziale Beziehungen oder das Erfahren sozialer Unterstützung ist einer der wichtigsten Ressourcen seelischer Widerstandsfähigkeit und auch ein sehr gut belegter Resilienzfaktor. Das heißt, das Empfinden zu haben in einer Krisensituation, von Menschen umgeben zu sein, die einen unterstützen, Rückhalt geben, einem Sicherheit geben, kann das Individuum, das betroffen ist, ja dazu stärken, besser mit diesen Situationen, mit Bewältigungsmechanismen umzugehen.
Und hilft das dann auch uns?
Ja, natürlich kann auch ein kollektiver Effekt davon zu verzeichnen sein, dass die Auseinandersetzung mit aktuellen vorherrschenden Ereignissen, Anschlägen, auch bei Nicht-Betroffenen sozusagen oder nicht unmittelbar Betroffenen zu einer Art Gewöhnung führt und vielleicht dann eben auch die Sorge vermindert oder irrationale, überbewertete Ängste vor Anschlägen, dass die dadurch abnehmen. Das kann natürlich ein Effekt sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eben auch die Rolle der Medien und der Politik, welchen Einfluss die üben, die ausüben können.
Inwiefern?
Ja, also wenn Sie sich jetzt beispielsweise die Anschläge in London anschauen, liest man ja, dass die britische Gesellschaft sehr gelassen auf diese Terroranschläge reagiert hat. Das kann beispielsweise an der Krisenkommunikation liegen, die die britische Regierung pflegt. Also Angst ist ein weit verbreitetes Grundgefühl in der Gesellschaft und kann eben durch Politik und Massenmedien, durch eine gewisse Form der Krisenkommunikation verstärkt werden. Und noch nie saß eine Generation so nah am Geschehen dieser Welt, auch wenn das nur durch mediale Konfrontation geschieht. Deshalb ist es verständlich, dass sich immer mehr Menschen bedroht und schutzlos fühlen, obwohl sie nicht unmittelbar betroffen sind.
Und verstehe ich Sie richtig? Sie würden sagen, in dem Zusammenhang gehen die Briten gerade damit zu cool um?
Muss nicht unbedingt sein. Dazu müsste man eine Untersuchung über das Bedrohungsgefühl der Briten führen. Aber auf individueller Ebene kann eine Coolness oder eine gewisse Distanz, der Blick von außen auf eine Krise, sogar die Resilienz stärken. Also in vielen Studien wurde dieser populäre psychologische Irrtum, dass eine Krise sofort in Form einer psychologischen Behandlung, einer Therapie tiefgreifend verarbeitet werden soll, der wurde in vielen Studien widerlegt. Also diese Debriefing-Programme, an denen Opfer von Terroranschlägen oder eben auch von Naturkatastrophen teilnehmen, muss nicht immer die Resilienz stärken. Resilienz kann auch bedeuten, dass man bestimmte traumatische Erlebnisse zunächst mal beiseite schieben kann oder möchte.
Viel wegstecken, ohne dabei unterzugehen. Die Resilienz hilft also dabei als unsichtbare Kraft. Andere fühlen aber noch immer, wie der Terror an der Haut klebt, wie das eine Betroffene eingangs sagte. Das war HR2 der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.